Am Puls der Politik, der Podcast. Die USA versinken im Chaos. Die Corona-Pandemie wütet heftig und kostet unzähligen Menschen das Leben. Die Regierung von Donald Trump wirkt angesichts dieser Krise inkompetent und hilflos. Damit aber nicht genug. Im Nachgang zu dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, der Opfer von Polizeigewalt wurde, gehen Menschen landesweit auf die Straße und demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Statt zu beschwichtigen, heizt Donald Trump den Konflikt nur noch weiter an. Was ist da eigentlich los in Trumpland im Jahr der Präsidentschaftswahlen? Wer bewirbt sich um den Präsidentenposten? Welche Chancen hat Donald Trump, wiedergewählt zu werden? Diese und andere Fragen behandeln wir in dieser Folge von Am Puls der Politik. Heute am 31. Juli 2020, Folge Nummer 12 mit dem Thema Donald Trump im Wahlkampfmodus. Wie realistisch ist seine Wiederwahl? Es begrüßen euch Jonathan, Student der Politikwissenschaft in Bamberg, und mir gegenüber sitzt
Ruben, auch Politikwissenschaftsstudent in Bamberg. Hallo.
Wir starten in die heutige Folge mit einer kurzen Hausmitteilung.
Genau, wir haben die gute Neuigkeit zu verkünden, dass ihr dem Puls der Politik jetzt auch auf Instagram folgen könnt. Das heißt, neben Facebook sind wir auch da vertreten und freuen uns da natürlich auch über Follower.
Heutiges Thema: Donald Trump im Wahlkampfmodus. Wir stellen uns die Frage, angesichts der Tatsache, dass in circa 100 Tagen in den USA die Präsidentschaftswahlen anstehen, wer wird eigentlich der nächste Präsident? Kann Donald Trump seinen Platz im Weißen Haus verteidigen oder wird er dem Herausforderer der Demokratischen Partei Joe Biden weichen müssen? Um aber zu verstehen, wie eigentlich diese Präsidentschaftswahlen funktionieren, sollten wir einen kurzen Blick aufs Wahlsystem werfen. Und das wollen wir jetzt tun, würde ich sagen. Und wir fangen an damit, dass die USA ein relativ komplexes Wahlsystem haben. Denn der einzelne Bürger, der wahlberechtigte amerikanische Bürger, kann den Präsident gar nicht selber wählen, sondern, wie funktioniert es? Der amerikanische Bürger wählt sogenannte Wahlmänner. Von diesen Wahlmännern gibt es 538 Stück. Und je nach Größe eines Bundesstaates, die USA sind ja ein föderales System, das heißt gegliedert in einzelne Bundesstaaten, und je nach der Größe des Bundesstaates hat ein Land entsprechend eine Anzahl an sogenannten Wahlmännern. Ein sehr bevölkerungsreicher Bundesstaat wie Kalifornien beispielsweise hat 55 von diesen Wahlmännern, ein sehr bevölkerungsarmer Staat wie North Dakota nur 3. Und die einzelnen, also am 3. November, wenn die Wahl stattfindet, wählen die Amerikaner die Wahlmänner und nicht den Präsidenten direkt. Und die Wahlmänner anschließend wählen dann wiederum den Präsidenten, sind dabei aber nicht frei, sondern müssen sich daran halten, was ihnen vorgegeben wurde von der Mehrheit der Bevölkerung. Dabei kommt das Prinzip "the winner takes it all" zum Tragen, nämlich wenn ein Staat mehrheitlich für die Demokraten gestimmt hat und sei es nur mit einer Prozent Mehrheit, dann gehen sämtliche Wahlmännerstimmen dieses Staates an den entsprechenden Kandidaten.
Genau. Und dabei muss man sagen, ist es nicht ganz genau so, dass die Wahlmänner genau sich nach der Einwohnerzahl richten. Also es ist sozusagen so, dass es eine ganz kleine Übervorteilung von kleinen Bundesstaaten gibt. Aber ich als Kalifornier zum Beispiel habe nur Einfluss auf meine Wahlmänner in Kalifornien. Und wenn man jetzt weiß, dass Kalifornien immer demokratisch wählt, seit gefühlt Menschheit gedenken, kann ich theoretisch ein bisschen überspitzt sagen, ich kann auch zu Hause bleiben, weil meine Wahlmänner sowieso am Ende für den demokratischen Kandidaten stimmen werden. Was zur Folge hat, dass sich der gesamte Wahlkampf nur auf wenige Staaten, den sogenannten Swing States, reduziert.
Genau. Zu diesen sogenannten Swing States gehören beispielsweise Florida und Pennsylvania oder auch North Carolina. Das sind Staaten, die in der Vergangenheit historisch immer entweder republikanisch oder demokratisch gewählt haben. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt steht, im Gegensatz zu Kalifornien, wo man einfach weiß, das wird wieder demokratisch sein, steht in diesen Staaten nicht fest, wer die Mehrheit gewinnt und wer dann quasi die Wahlmänner dieses Staates hinter sich vereinigen kann. Entsprechend konzentrieren die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten ihren Wahlkampf auf diese sogenannten heiß umkämpften Swing States. Das heißt, da fließt das ganze Geld rein. Die Menschen dort werden mit TV-Werbung bombardiert und bekommen Anzeigen geschaltet, während Menschen in Kalifornien eigentlich vom Wahlkampf relativ unbehelligt bleiben, weil dort kein Kandidat Interesse hat, irgendwie groß sich ja Präsenz zu zeigen. Und es heißt, es geht um diese Swing States. Was man jetzt auch noch wissen muss, um das Wahlsystem zu verstehen, ist, dass es einen sogenannten Popular Vote gibt, der aber nicht darüber entscheidet, wer Präsident wird. Beispielsweise Hillary Clinton hat 2016 nämlich die Mehrheit der Stimmen gewonnen im Land. Trotzdem wurde sie nicht Präsidentin. Ja, das lag eben daran, dass Donald Trump die Mehrheit der Wahlmänner hinter sich hatte, die darüber entscheidet, wer Präsident wird. Hillary Clinton hatte die Mehrheit der Stimmen, Donald Trump die Mehrheit der Wahlmänner. Und es geht um die Mehrheit der Wahlmänner und nicht um die Mehrheit der Stimmen, die man hinter sich vereinigen kann. Und genau, diese Grundzüge muss man eben verstehen, um jetzt einordnen zu können, wie eigentlich die Wahl funktioniert. Und ein Punkt, vielleicht sollte man auch noch erwähnen, es gibt in den USA nicht nur die Wahl am 3. November, wo der Präsident gewählt wird, sondern zeitgleich am selben Tag wird auch noch das ganze Repräsentantenhaus gewählt. Das ist eine Kammer des Parlaments und ein Drittel der Senatoren. Das heißt, auch da ist dann die spannende Frage, wird das Repräsentantenhaus mehrheitlich demokratisch oder republikanisch sein und der Senat auch?
Genau, und das hat insoweit nochmal mehr Einfluss, weil es durchaus so sein könnte, dass am 3. November möglicherweise Donald Trump die Wahl gewinnt, die Republikaner aber in diesen beiden Kammern massive Verluste einfahren und so die Mehrheit in den Kammern verlieren. Und das hätte dann zur Folge, und das passiert auch regelmäßig, dass es so ist, dass es einen Präsidenten gibt, der aber nicht die Kammern hinter sich hat. Und das wäre so, als wenn Frau Merkel zwar Bundeskanzlerin in Deutschland wäre, aber der Bundestag nicht sie überwiegend stützen würde. Und das ist in Deutschland praktisch ausgeschlossen, weil hier die Mehrheit der Abgeordneten erstmal einen Kanzler oder eine Kanzlerin wählen muss und die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit da mal jemand wählt und dem dann aber abspringt im Laufe der Zeit, ist relativ unwahrscheinlich. Da würde auch die Regierung dann zerplatzen. Aber in Amerika geht es eben, dass es dann sein könnte, dass ein Präsident schöne Vorschläge hat und aber dann regelmäßig auch von den Kammern eben abgeblockt werden würde.
Genau, man darf eben nicht vergessen, das Parlament, die Legislative ist für die Gesetze zuständig und ein Präsident, der zwar regiert, aber keine Gesetze verabschiedet, der kann im Prinzip nur mit sogenannten Verordnungen regieren, was Trump auch tut, was Obama getan hat. Allerdings große Reformen, wie beispielsweise eine Gesundheitsreform oder so, sind auf diesem Wege nicht möglich.
Oder sehr, sehr schwer.
Daher muss ein Präsident oder hat große Vorteile, wenn er sich tatsächlich auch irgendwie, wenn er Reform anstoßen will, hat große Vorteile, wenn er tatsächlich auch die Mehrheit in beiden Häusern hinter sich hat. Bei Trump ist es momentan so, er hat noch die Mehrheit im Senat, hat aber nicht mehr seit 2018, seit 2 Jahren, die Mehrheit im Repräsentantenhaus hinter sich. Mit der Folge zum Beispiel, dass im vergangenen Jahr, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ein sogenanntes Impeachment-Verfahren gegen ihn vom Repräsentantenhaus eingeleitet wurde, weil eben die Demokraten dort die Mehrheit haben und damit auch die Macht und die Befugnis, den Präsidenten eines Impeachment-Verfahrens zu unterziehen. Genau.
Wir wollen uns heute trotzdem in erster Linie auf den Präsidentschaftswahlkampf konzentrieren. Und da gibt es 2 Kandidaten. Ich glaube, den einen Kandidaten, Mr. President Donald Trump höchstpersönlich, den kennen die allermeisten, den müssen wir jetzt nicht weiter vorstellen und konzentrieren uns nochmal kurz auf seinen Konkurrenten Joe Biden. Joe Biden ist der Kandidat der Demokratischen Partei, hat sich da in den Vorwahlen durchgesetzt und wird Donald Trump herausfordern. Joe Biden ist eine typische Figur des Establishment. Er hat eine lange politische Laufbahn hinter sich. Er ist bereits 1972 als Senator gewählt worden, ist seitdem, sitzt er auch als Senator im Senat, was zur Folge hat, also man kann sich vorstellen, wer schon 1972 als Senator gewählt wurde, hat heute ein gewisses Alter. Der ist bereits 77 Jahre alt. Wenn er damit Präsident würde, wäre das ein historisch hohes Alter für einen Präsidenten. Er war, das ist wahrscheinlich seine bekannteste politische Funktion, 8 Jahre Vizepräsident unter Barack Obama, das heißt der zweitwichtigste Mann hinter dem Präsidenten, was ihn heute noch sehr populär bei der dunkelhäutigen Bevölkerung macht. Er ist eben klassisches Establishment, hatte vor einigen Jahren einen schweren Schicksalsschlag, als seine erste Frau und eine seiner Kinder bei einem Autounfall verunglückt sind. Das wird gerade in Amerika auch immer wieder Thema, wenn eben infolge der Corona-Pandemie er mit Angehörigen kommuniziert und eben sagt, er weiß, wie es ist, wenn man Menschen verliert, die einem nahestehen. Das spricht in der aktuellen Zeit, ist das gerade einfach wichtig. Und er sitzt ansonsten gerade in seinem Keller, da hat er sich eine Wahlkampfbasis eingebaut und sendet von dort ins Land und betreibt eine Art Online-Wahlkampf. Ist natürlich nicht so gehört wie der Präsident, verfügt einfach nicht so über die Reichweite, wird aber nächste Woche seine Vizekandidatin als Vizepräsidentin bekannt geben, was ihm wahrscheinlich eine gewisse Reichweite einbringen wird. Und es schadet ihm bis jetzt auch nicht so sehr, dass er keine großen Wahlkampfveranstaltungen macht, sondern in seinem Keller sitzt, dort auch ungefährdet ist, sich mit Corona zu infizieren, weil die Umfragen, Jonathan hat es schon gesagt, gerade eindeutig Joe Biden vor Donald Trump sehen. Genau, soweit zum Kandidaten. Dann, um mögliche Wahlausgänge beleuchten zu können, machen wir uns vielleicht nochmal kurz deutlich, was ist denn Stand heute die Ausgangslage? Also wie, um was dreht sich der Wahlkampf, wo stehen die Kandidaten gerade?
Genau, Ausgangslage der USA ist tatsächlich eine historisch schwierige, würde ich mal sagen. Zum einen wütet die Corona-Pandemie, die durch die Maßnahmen der Gouverneure, der Kommunen und auch durch die Maßnahmen der Bundesregierung von Donald Trump bislang nicht signifikant eingedämmt werden konnte. Zum anderen ist infolge der Corona-Pandemie das Wirtschaftswachstum eingebrochen. Die Arbeitslosenquote ist mit 11% im Juni historisch hoch. Die USA befinden sich in einer sehr tiefen Rezession bzw. Depression. Auch das belastet eben überschattet den ganzen Wahlkampf momentan. Und hinzu kommt auch noch der Tod des Afroamerikaners George Floyd. Ich habe es eingangs erwähnt. Infolgedessen jetzt in den USA nochmal die Polarisierung besonders deutlich wurde, beziehungsweise man könnte fast sagen, ein Kulturkampf entbrannt ist zwischen dem weißen Amerika und dem Amerika der Afroamerikaner. Denn hier geht es um Fragen der Gerechtigkeit und vieles mehr. Und Donald Trump macht auch in dieser Krise eine sehr schlechte Figur.
Genau, was er macht, also aus Außensicht auf jeden Fall eine schlechte Figur, auch als jemand, der eben aufstachelt und Öl ins Feuer gießt.
Anstatt also, zu beschwichtigen und zu integrieren, was er als Präsident oder was man von ihm als Präsident erwarten würde.
Allerdings sind die Amerikaner und die USA in dieser Frage auch wahrscheinlich einfach schwer mit einem europäischen Land wie Deutschland zu vergleichen. Da ist dieser Kulturkampf, der jetzt als Begriff immer wieder fällt, auch einfach noch mehr an den Leuten dran. Also es gibt einfach eine breite Bevölkerungsschicht unter den weißen Amerikanern, die tatsächlich das Gefühl haben, das schwarze Amerika würde ihnen irgendwas wegnehmen. Und Donald Trump sieht sich da eben nicht als Vermittler, als übergeordneter Präsident, der irgendwie verbinden möchte und Brücken schlagen möchte, sondern er nutzt diese Stimmung gerade, um eben klarzumachen, dass er auf Seiten der weißen Amerikaner und des weißen Amerikas steht und ein Feindbild erzeugt gegen dieses schwarze Amerika, weil er wahrscheinlich hofft, dass diese weißen Amerikaner sich dann bei der Wahl auch hinter ihn stellen und er im Zweifel bei einem Kampf zwischen Weiß und Schwarz gewinnt, die Mehrheit noch hinter sich kriegt und sozusagen Präsident wird durch die überwiegend weißen Stimmen. Genau, soweit zur Ausgangslage. Wir hatten es auch schon erwähnt, die Umfragen sprechen trotz dieser Versuche von Donald Trump gerade nicht für ihn. Und trotzdem gibt es natürlich Gründe, warum wir am 3. November nachts den Fernseher ausschalten und die letzten Worte, die wir mitbekommen haben, sind, dass Donald Trump weitere 4 Jahre im Amt bleiben wird. Was sind denn Gründe dafür, dass Donald Trump es wieder schaffen wird?
In Anknüpfung an das, was wir vorher eben gesagt haben, dieses sogenannte Wahlmännerkollegium. Also selbst wenn Joe Biden die Mehrheit der Stimmen holen sollte, könnte es immer noch sein, dass Donald Trump tatsächlich der nächste Präsident wird, wenn er eben in den entsprechend strategisch günstigen Swing States die Wahlmänner hinter sich vereinigen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man das nicht sagen. Die Umfragen, wie gesagt, deuten momentan darauf hin, dass Joe Biden der nächste Präsident wird. Allerdings kann es immer noch sein, dass Trump gewinnt. Und hier an der Stelle muss man auch einfach nochmal betonen, dass er eine sehr starke Basis hat. Donald Trump polarisiert ganz extrem. Er schreckt ganz viele Menschen sicher auch davon ab, ihn zu wählen. Allerdings hat er in gewissen Kreisen, in gewissen Schichten, in gewissen Regionen des Landes, im sogenannten Rust Belt wird ja auch immer gesagt, also dort, wo früher mal die Industrie angesiedelt war, die dann infolge von Globalisierung und Strukturwandel abgewandert ist, dort hat Trump einfach eine feste Basis und ich weiß nicht, ob diese Basis sich jetzt von ihm abkehrt wegen Missmanagement in Corona-Zeiten.
Genau, vor allem muss man auch sagen, es gibt auch einfach viele Amerikaner, die einfach republikanisch wählen und es wäre eigentlich egal, wer da Kandidat ist. Deswegen ist in Amerika vielleicht die Performance der Regierung nicht mal ganz so wichtig, weil einfach ein Großteil der Stimmen bereits vergeben sind aus Tradition und Ideologie, weil man einfach nicht demokratisch oder einfach nicht republikanisch wählt, weil man das nie gemacht hat. Und genau, du hast es nochmal gesagt, aber ich finde es auch nochmal wichtig zu betonen, dass Joe Biden wahrscheinlich die Popular Vote gewinnen wird. Das kann er ihm fast nicht mehr nehmen. Aber dass eben dieses Wahlsystem einfach eine Restungenauigkeit hat, weil am Ende theoretisch, wenn es irgendwie 7 Swing States gibt, 7 Stimmen die Wahl entscheiden können bei einem Land mit 100 Millionen Einwohnern. Was hat Donald Trump noch? Da ist auch der Gegenkandidat Biden, der Schwächen hat. Biden ist klassisch Establishment, aber was ihm auf jeden Fall zu schaffen macht und was vielleicht im Wahlkampf noch eine gewichtige Rolle spielt, ist einfach sein Alter. Er ist gerade auch damit verbannt, in seinem Keller zu sitzen, weil seine Berater sich Sorgen machen, dass wenn er sich mit Corona infizieren würde, dass es ihn körperlich tatsächlich sehr belasten würde. Sein Alter merkt man ihm auch bei seinen Auftritten an. Er fängt einfach manchmal an, Sätze zu nehmen und kriegt sie nicht fertig gesprochen, also verliert sich und erzählt dann einfach weiter und das, da merkt man ihm an, dass er manchmal vielleicht geistig nicht mehr ganz auf der Höhe ist und er war noch nie ein charismatischer Politiker. Also es ist niemand wie Obama, der sich irgendwo hinstellt und eine Rede hält und der ganze Saal tobt am Ende, sondern Biden kommt eher über seine Seriosität und dass er man ihm abnimmt, dass er Erfahrung hat und weiß, was er tut, aber er ist niemand, der die Menschen mitreißt.
Zudem, was auch für Trump spricht, ist eindeutig das, was ich als Amtsbonus bezeichnen würde und alles, was mit dem Amt einhergeht. Also Donald Trump hat einfach die Aufmerksamkeit und die Infrastruktur. Ganz egal, was er twittert und sei es noch so nebensächlich, wird von den Medien aufgegriffen, wird von den Medien verarbeitet. Er ist ständig im Gespräch, während er beispielsweise Biden in seinem Keller sitzt und von dort aus den Wahlkampf machen muss. Da war Trump zum Beispiel vor kurzer Zeit am Mount Rushmore, an der Gedenkstätte und hat sich da groß in Szene gesetzt vor den Köpfen von Lincoln und Washington. Und daher denke ich schon, dass er einfach eine sehr viel größere Reichweite hat, wegen des Amtes und mit allem, was mit dem Amt einhergeht. Zudem, was auch vielleicht für Trump sprechen könnte, bin ich der Auffassung, ist, dass es ja dieses Impeachment-Verfahren gegen ihn gab. Da ging es um die Frage, ja zum Beispiel, ob er da mit Russland in Verbindung stand.
Kurz, was ist das Impeachment-Verfahren? Also was wurde da geklärt?
Ah genau, das Impeachment-Verfahren, ganz kurz am Rande, wurde eingeleitet letztes Jahr vom Repräsentantenhaus und ging darum, dass dem Präsidenten vorgeworfen würde, er hätte sich strafrechtlich relevant etwas zu Schulden kommen lassen. Der Präsident, ein amtierender Präsident in den USA, kann hingegen nicht wie ein normaler Bürger einfach angeklagt werden. Die einzige Art und Weise, einen Präsidenten in Amerika quasi des Amtes zu entheben, ist durch dieses Impeachment-Verfahren. Und das muss durch Repräsentantenhaus und Senat durchgehen.
Genau, und ist da in der zweiten Kammer dann gescheitert.
Ist in der zweiten Kammer gescheitert. Im Prinzip aus politischen Gründen, denn in der zweiten Kammer im Senat haben die Republikaner die Mehrheit und die standen hinter Trump, ganz egal, was da die Fakten gesagt haben. Trotzdem konnte Trump natürlich das als einen Sieg verkaufen, weil er freigesprochen wurde, sage ich mal. Und vielleicht diese Bestätigung, dieser Freispruch, der kann vielleicht jetzt auch im Wahlkampf nochmal in eine entscheidende Richtung lenken.
Ja. Gerade vielleicht bei einem Präsidenten, der so gerne das Narrativ bedient, dass die Demokraten ihn so gerne kaputt machen würden und dass sie die Feinde sind und dass es hier ein großer Kampf ist. Und da macht sich sowas natürlich immer gut. Trotzdem, ich glaube, wir haben jetzt einige Punkte genannt, die für Trump sprechen, gibt es natürlich auch vieles, was gegen ihn spricht. Da sind am greifbarsten natürlich die schon zweimal erwähnten Umfragen, die ihn einfach nicht vorne sehen. Das ist ganz Amerika, aber auch in den Swing States gibt es gerade Umfragen und die sehen ihn zwar nicht so klar hinten, das heißt, man kann einfach nicht wissen, wie sich das noch dreht, aber er liegt auch dort zurück. Er liegt auch so stark zurück, dass selbst Staaten wie Texas, die eigentlich tief republikanisch sind, derzeit auf der Kippe stehen. Und das verdeutlicht gerade, wie sehr seine Popularität leidet. Und sie leidet vermutlich in allererster Linie darunter, dass er ein Corona-Management betreibt, was den Namen nicht würdig ist. Er ist da einfach auf dem falschen Pferd. Er hat ganz lange geleugnet, dass es sich hier um eine Gefahr handelt. Jetzt merken die Leute aber, dass es sich einfach um eine Gefahr handelt, dass es real ist. Und da tut er sich wahnsinnig schwer, die richtigen Antworten zu finden.
Richtig, dazu kommt die Wirtschaftskrise, die Depression. Donald Trump hatte in den letzten 3 Jahren seiner Präsidentschaft mit wunderbaren Wirtschaftszahlen immer zu tun und konnte quasi seine eigene Finanz- und Wirtschaftspolitik dafür verantwortlich machen, dass es der Wirtschaft im Land gut geht. Und dieses Narrativ konnte ihm ja jetzt erstmal niemand widerlegen, solange es der Wirtschaft tatsächlich gut ging. Nur jetzt in der Corona-Krise, wo es der Wirtschaft schlecht geht, wo die Amerikaner eben weniger Geld haben, wo sie tatsächlich Probleme haben, überhaupt ihren Job zu halten, denn Kurzarbeitergeld, was man jetzt aus Deutschland kennt, gibt es in dieser Form in den USA nicht. Da verliert man viel schneller den Arbeitsplatz.
Da verliert man damit dann auch meistens seine Gesundheitsversorgung,
seine Krankenversicherung,
die da dranhängt, genau.
Richtig. Und diese Wirtschaftskrise, die schlägt jetzt richtig zu Buche.
Und das ist auch für Trump besonders gefährlich, weil Trump seinen letzten Wahlkampf massiv darauf gebaut hat, dass er die Wirtschaft nach oben führt, dass er eben dafür sorgen wird, dass Amerikaner wieder Jobs bekommen und dass er dieses zentrale Versprechen und diesen zentralen Punkt, den er bis gerade eben noch glaubhaft verkaufen konnte, jetzt eben so massiv einbüßt und auch historisch schlechte Zahlen noch auflegt, so kurz vor der Wahl. Das ist für ihn besonders gefährlich, weil er sich bis jetzt sehr darüber definiert hat.
Und er kann die Schuld jetzt auch nicht so leicht auf jemand anderen schieben, denn er ist momentan eben der Präsident. Nicht so, wie er 2016 Barack Obama für alles verantwortlich machen konnte, was im Lande angeblich schief lief. Das kann er heute nicht. Er ist der Präsident, er ist tatsächlich verantwortlich für vieles, zum Beispiel auch für das miserable Corona-Management. Und
genau. Auch beim zweiten großen Thema, dem Kulturkampf, also Kulturkampf ist ein bisschen ein aufgeladener Begriff, aber dieser ganzen Debatte um Black Lives Matter nach dem Tod durch Polizeigewalt, da versucht Trump, diesen Punkt jetzt aufzunehmen und da eben diesen Klassenkampf zu pushen und das weiße Amerika hinter sich zu bringen. Da hat er aber, glaube ich, mit Joe Biden einen sehr undankbaren Gegenkandidaten. Wenn man sich Joe Biden anguckt, männlich, hellhäutig, alt, man könnte sagen, der klassische Republikaner, der da für die Demokraten kandidiert. Und er eignet sich, glaube ich, ganz schlecht, um da die große Gefahr aufzumalen. Also dieses Feindbild mit Joe Biden zu verbinden. Das wäre vielleicht anders, wenn da jetzt eine progressive, junge, dunkelhäutige Frau stehen würde. Da wäre die Angst für den klassischen Amerikaner vielleicht viel realistischer. So ist da ein harmloser älterer Herr, der gerne Präsident werden würde, das bei all seiner Schwächen, die das mit sich bringt, eben hier auch einen Vorteil hat, weil ich glaube, für viele gemäßigte Republikaner Joe Biden tatsächlich eine echte Alternative ist. Da muss man sich nicht um 180 Grad drehen, sondern es reicht, wenn man einfach sagt, okay, dieses Mal werde ich nicht Trump, sondern bewege mich minimal nach links und dann lande ich tatsächlich schon bei Joe Biden.
Vor allem, wenn man die Republikaner im Blick hat, die tatsächlich von Trumps Politik einfach nichts mehr wissen wollen, die zum Beispiel so Werte vertreten wie die USA und ihr Sendungsbewusstsein in der Welt. Also erst jetzt wurde ja bekannt, dass Donald Trump viele tausend Soldaten aus Deutschland abziehen will. Und für viele amerikanische, republikanische Senatoren und Leute im Repräsentantenhaus bin ich mir sicher, die sind von dieser Idee gar nicht begeistert. Allein aufgrund der Tatsache, weil sie der Auffassung sind, dass die USA ein Land sind, das in der Welt präsent sein sollte, um dort die Sicherheitspolitik zu vertreten und ihre eigenen Werte zu exportieren. Und genau solchen Menschen wäre, glaube ich, ein Kandidat Biden für 4 Jahre lieber als nochmal 4 Jahre Donald Trump und Donald Trumps Unberechenbarkeiten.
Genau. Und was, glaube ich, auch noch gegen Trump spricht, ist, dass der Wahlkampf dieses Jahr sehr speziell ausfallen wird. Klar, Trump beherrscht auch die sozialen Medien, er hat die größere Aufmerksamkeit, das läuft vielleicht zugute, aber er ist auch ein Präsident und ein Präsidentschaftskandidat, der wie vermutlich kaum jemand anderes von der Show und dieser Inszenierung und auch dieser Live-Inszenierung lebt. Und wenn man so jemanden jetzt seine Wahlkampfauftritte, wo er sich feiern lässt und gegen alles Mögliche hetzt, wegnimmt, dann trifft man ihn schon entscheidend. Joe Biden ist jetzt auch jemand, der jahrelang oft das Bad in der Menge gesucht hat, aber es ist vielleicht auch jemand, wo seine Berater gar nicht so unglücklich sind, dass man diesen körperlich nicht mehr ganz fitten älteren Herrn nicht so oft in die Öffentlichkeit ziehen muss, sondern der macht, sah seine Videos, die kann man immer wieder wiederholen, die kann man scripten und dann sendet der nette ältere Herr aus dem Keller. Das macht ihm, glaube ich, weniger aus, weil er nicht so showabhängig ist und sehr über sein seriöses Bild kommt wie Donald Trump.
Donald Trump liebt eben das Bad in der Menge und er will deshalb auch auf Biegen und Brechen Corona hin oder her den Nominierungsparteitag der Republikaner durchführen. Live mit ganz vielen Gästen, möglichst viele. Und da sieht man einfach, Trump liebt das Bad in der Menge, er braucht das Bad in der Menge und das ist eben der Ort, wo er auch mitreißend sein kann und für seine Anhänger irgendwie nahbar.
Genau.
Donald Trump hat jetzt auch noch geäußert, ja, man könnte doch die Wahl einfach verschieben, wegen Corona, denn er hat gewisse Bedenken, was die Briefwahl angeht. Also allein aus Gesundheitsschutzgründen wäre es ja sinnvoll, wenn möglichst viele Menschen jetzt Briefwahl machen im November. Donald Trump lehnt es ab. Er hat sogar darauf hingewiesen, dass das möglicherweise irgendwie zu erhöhtem Wahlbetrug führen könne, was einfach erwiesenermaßen nicht so ist. Trotzdem hat er jetzt wieder ins Spiel gebracht, man müsse die Wahl verschieben, hat dann später wieder zurückgerudert, hat die Briefwahl als anfällig für Missbrauch bezeichnet. Und die Frage ist doch generell, was würde Trump eigentlich tun, wenn er die Wahl im November verliert?
Ja, das ist eine sehr spannende, aber auch sehr bedrohliche Frage, denn er hat in einem Interview, das hat er schon bei seinem ersten Präsidentschaftswahlkampf gegen Hillary Clinton gesagt, aber auch jetzt hat er wieder damit kokettiert, dass er die Wahl möglicherweise nicht anerkennen würde. Also er hat jetzt nicht gesagt, wenn ich verliere, erkenne ich die Wahl nicht an, aber er hat gesagt, das müsste er dann sehen und da würde er jetzt nicht einfach Ja sagen. Und man kann es natürlich auf der einen Seite für eine Spielerei Donald Trumps halten. Er hat schon oft Sachen gesagt und nicht gesagt, die er dann später trotzdem durchgeführt hat. Aber man muss sich schon klar machen, was hinter sowas steckt. Wenn ein Präsident einfach das Weiße Haus nicht räumen würde, das wäre ein Novum in der Geschichte.
Und eine demokratische Wahl nicht anerkennt.
Ja, genau.
Denn die Minimaldefinition von Demokratie ist, dass es Wahlen gibt. Das ist das Grundständigste einer Demokratie. Und wer diese Wahl nicht anerkennt, der äußert damit, zumindest Donald Trump tut es verbal, wenn er sagt, er würde die Wahl nicht anerkennen, dass er im Prinzip hinter den demokratischen Institutionen und der höchsten Institution, dem Wahlakt, nicht steht.
Genau. Und das Problem, oder was ich auch bedrohlich finde, ist, dass ich halt auch seinen Anhängern durchaus zutraue, dass sie das glauben und möglicherweise dann auch, wie auch immer, aber aktiv werden. Da wird es sich dann vielleicht niederschlagen, dass sie einfach seit 4 Jahren einen Präsident haben, der immer wieder sagt, dass Dinge falsch laufen, dass Dinge Fake News sind, dass die demokratischen Instanzen an sich im Unrecht sind und der auch einfach eine, ob es jetzt die Mehrheit ist oder nicht, aber einfach eine breite Bevölkerung hinter sich hat, die ihm das glauben. Und man hat es immer wieder gesehen, auch Menschen, die auch bereit sind, beispielsweise zu Waffen zu greifen, gewalttätig zu demonstrieren. Und wenn man sich vorstellen möge, dass Donald Trump twittert, Krieg gegen alles, wir wurden betrogen, wer weiß, ob da nicht genug Leute aufspringen, dass es tatsächlich zu einem ernsthaften Problem werden könnte.
Denn für Trump steht mit der Wiederwahl tatsächlich viel auf dem Spiel. Also ich habe vorher das Impeachment-Verfahren angesprochen, es gab auch den Sonderermittler Robert Mueller, der eingesetzt wurde, um die ganzen Vorwürfe in Bezug auf Verwicklungen mit Russland aufzuarbeiten. Und ein amtierender Präsident in den USA kann nicht angeklagt werden. Das heißt, solange Donald Trump im Weißen Haus sitzt, ist er sicher, um es mal überspitzt zu sagen. An dem Tag, wo er das Weiße Haus verlassen muss, weil er eben nicht mehr Präsident ist, an diesem Tag stellt sich die Frage, wie es mit ihm auch in strafrechtlicher Sicht weitergeht. Denn man hat es in den letzten Jahren gesehen, viele von seinen Wahlkampfhelfern wurden verurteilt. Roger Stone, ein ganz bekanntes Gesicht beispielsweise, wurde tatsächlich verurteilt. Donald Trump hat ihn jetzt wieder begnadigt. Aber der kommende Präsident Joe Biden würde den ehemaligen Präsidenten Donald Trump nicht begnadigen. Und die Frage ist, wie viel steht tatsächlich auf dem Spiel für Donald Trump? Was wird mit ihm passieren? Und wird er unter Umständen vom Weißen Haus in Handschellen abgeführt? Das sind alles Gedankenspiele, aber durchaus vielleicht
in diesem Dinge, Amerika,
mit denen er rechnen müsste unter Umständen.
Genau, da bleibt einfach zu hoffen, dass es nicht zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen ist, vielleicht sehr, sehr apokalyptisch gesprochen, aber dass sowas einfach diesem Land erspart bleibt, nach allem, was es die letzten Jahre schon durchmachen musste.
Sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, jetzt, dann könnte er aber anschließend nicht nochmal als Präsident gewählt werden, denn jeder amerikanische Präsident darf maximal 2 Amtszeiten absolvieren, sprich maximal 8 Jahre. Und 2024 spätestens wäre dann Schluss mit Präsident Donald Trump.
Ja. Genau. Ich glaube, damit haben wir das Für und Wider für Donald Trumps Wiederwahl diskutiert. Und
was glaubst du? Wer wird Präsident?
Genau. Also ich wünsche es mir und ich glaube auch, dass es Joe Biden wird. Also ich habe das Gefühl, das starke Argument vieler Menschen, die glauben, dass Donald Trump Präsident werden wird, erneut, ist, dass es ja vor 4 Jahren auch geklappt hat, dass vor 4 Jahren die Umfragen auch tendenziell Hillary Clinton vorne sahen, teilweise auch klar, und dass am Ende Donald Trump ja alle Lügen gestraft hat und trotzdem Präsident geworden ist. Aber da ist einfach so, ich habe letztens gelesen, am Wahltag vor 4 Jahren oder vor knapp 4 Jahren hat CNN die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump Präsident wird, auf 15% geschätzt, weil dieses Wahlsystem auch einfach nie zu 100% zu durchschauen ist. Und die Tatsache, dass es vor 4 Jahren die unwahrscheinliche Variante wurde, spricht halt überhaupt nicht dafür. Also es ist kein Argument, dass es nächstes Mal wieder die unwahrscheinliche Variante wird. Man kann es nicht wissen, es bleiben auch Dinge, die für Trump sprechen, aber dass es letztes Mal das Unwahrscheinliche wurde, macht es nicht wahrscheinlicher, dass es dieses Mal wieder das Unwahrscheinliche ist. Und deswegen gehe ich eindeutig mit den Zahlen, mit dem erfahreneren, also mit dem seriöseren Kandidaten und auch damit, dass Donald Trump einfach in seiner Präsidentschaft nichts hinbekommen hat im Großen und Ganzen und gerade Corona seine Inkompetenz massiv allen vor Augen geführt hat. Siehst du das ähnlich oder glaubst du?
Ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, Donald Trump wird nochmal Präsident der USA. Ich glaube, die Demokraten haben mit Joe Biden den denkbar ungünstigsten Kandidaten aufgestellt, der ungefähr genauso viel Charisma hat wie eine Hillary Clinton und mobilisieren kann. Es gab einige Bewerber im demokratischen Feld, denen habe ich sehr viel mehr Chancen zugesprochen, gegen einen Populisten wie Donald Trump zu gewinnen. Joe Biden sehe ich nicht als nächsten Präsidenten der USA.
Das bedeutet, es bleibt spannend und wir werden in wahrscheinlich 100 Tagen schlauer sein. Damit verabschieden wir uns. Wir haben ja schon gesagt, wir sind ab jetzt auch auf Instagram. Am Puls der Politik freuen wir uns über Follower. Genauso freuen wir uns weiterhin über Gefällt-mir-Angaben auf unserem Facebook-Account. Und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, Leuten den Spotify-Kanal zeigt, uns auf Google Podcasts hört und bewertet. Und ansonsten ein schönes Wochenende und einen guten Start nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.